Die schwarz-rote Bundesregierung steht nach einem Jahr im Amt weiter massiv in der Kritik. 86% der Deutschen sind unzufrieden mit der Arbeit der Regierung. Auch Kanzler Merz wird sehr negativ beurteilt. Das zeigt die repräsentative Befragung von Infratest DiMa für die ARD Deutschlandtrends. Aus Berlin Markus Ambale.
Nur 16% der Befragten sind zufrieden mit der politischen Arbeit von Friedrich Merz. So schlecht hat nach dem ersten Amtsjahr noch nie ein Kanzler abgeschnitten, seit der ARD Deutschlandtrend erhoben wird. Mehr als 2/3 der Deutschen glauben nicht, dass Friedrich Merz dem Amt gewachsen ist. Mehr als 80% der Menschen kritisieren die schwarz-rote Regierung für ihr politisches Handeln, für ihre Kommunikation und für den Umgang miteinander. Fast die Hälfte der Befragten findet, dass die Koalition nicht bis zum regulären Ende ihrer Amtszeit weiterarbeiten sollte.
Bund, Länder und Gemeinden müssen in den nächsten Jahren mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen als zuletzt erwartet. Nach der aktuellen Schätzung des zuständigen Arbeitskreises brechen die Steuereinnahmen allein im laufenden Jahr um knapp 18 Milliarden Euro ein. Für die kommenden 5 Jahre sieht die Prognose einen Rückgang um mehr als 87 Milliarden Euro. Finanzminister Klingbeil sagte, die Zahlen zeigten, wie sehr der Iran-Krieg der deutschen Wirtschaft schade. Vor allem der dadurch ausgelöste Schock bei den Energiepreisen sei problematisch. Gut 4 Monate nach Inkrafttreten der Wehrdienstreform hat das Bundesverteidigungsministerium die Standorte für die 24 Musterungszentren festgelegt. Damit falle der Startschuss für den sukzessiven Aufbau der Kapazitäten, die für die flächendeckende Musterung ab Mitte 2027 gebraucht würden, teilte das Ministerium mit. Um die Musterungen an zentralen und gut erreichbaren Orten ausführen zu können, seien in insgesamt 14 Bundesländern externe Objekte angemietet worden. An 16 bereits bestehenden Standorten der Bundeswehr werden künftig moderne Musterungszentren eingerichtet, jeweils außerhalb der dortigen Bundeswehrliegenschaften. Dies betrifft auch Neubrandenburg und Schwerin. Das Schicksal des zuletzt wochenlang gestrandeten Buckelwals hat heute in Schwerin den Landtag beschäftigt. Die Fraktion der Grünen nahm das Thema zum Anlass und forderte per Antrag mehr Schutz für die Ostsee und ihre Bewohner. Aus dem Landtag berichtet Caroline Kock.
Das bundesweite Mitgefühl für den gestrandeten Buckelwal ist aus Sicht der Grünen ein Signal, um über dieses Einzelschicksal hinauszudenken. Das Ökosystem Ostsee leide unter Lärm, Vermüllung und Überfischung. Per Antrag forderte die Fraktion deshalb unter anderem die Ausweisung weiterer Schutzgebiete und Maßnahmen, um Plastikmüll zu verhindern und den Unterwasserlärm durch Schifffahrt zu begrenzen. Die Fraktionen von AfD und CDU warfen den Grünen vor, das Schicksal des Buckelwals für ihren Wahlkampf zu nutzen. In Vertretung des Umweltministers Backhaus erklärte Innenminister Pegel, dass aus Sicht der Landesregierung die bisherigen Maßnahmen zum Schutz der Ostsee ausreichen würden.
Der Ausbruch des Hunter-Virus auf einem Kreuzfahrtschiff mit 3 Toten hat international für Aufsehen gesorgt. Das Landesgesundheitsamt Lagos sieht aber keinen Grund zur Sorge. Jörn Jakob Gericke aus der aktuellen Redaktion. Wie wird das Ganze eingeschätzt?
Aus dem Lagos heißt es sinngemäß, Hunter-Viren sind nicht neu und treten auch hierzulande regelmäßig auf. Mecklenburg-Vorpommern gehöre mit durchschnittlich etwa 10 gemeldeten Fällen pro Jahr nicht zu den Regionen mit erhöhtem Infektionsrisiko. Zudem verursachen die hier verbreiteten Hunter-Virus-Varianten überwiegend mildere Krankheitsverläufe. Der Experte Martin Eiden vom Friedrich-Löffler-Institut sagt im NDR-Interview, dass die meisten Infektionen sogar unbemerkt bleiben. Übertragen werde das Virus meist über Exkremente von Brandmäusen. Wer zum Beispiel beim Aufräumen von Garagen, Dachböden oder Kellern Mäusekot sieht, sollte einen Mundschutz tragen, so die Empfehlung.
Im Rahmen einer Fortbildung der Polizeifachhochschule in Güstrow haben Polizeibeamte auf dem Parkplatz Quellental Süd an der A20 Kontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt sind Drogen gewesen. Dennis Meinhauer, wie ist das Ergebnis ausgefallen?
Das Ergebnis der 6 Stunden ist recht überschaubar. Insgesamt haben die 43 Polizisten 8 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter ein Mann, der mit 2,1 Promille am Steuer saß. 2 weitere Personen standen unter Drogeneinfluss. Dafür hat es dann aber beim Thema Geschwindigkeit viele Verstöße gegeben. Damit die Beamten sicher arbeiten konnten, wurde im Bereich der Kontrollen eine Tempo-60-Zone eingerichtet. Von den rund 3000 Autos, die dort langgefahren sind, war mehr als jedes 5. zu schnell. Knapp 330 Bußgelder wurden verhängt. 21 Menschen haben demnächst Fahrverbot.
Die Mecklenburger Backstuben haben im Rahmen ihrer Insolvenz eine weitere Hürde genommen. Die angemeldeten Forderungen wurden geprüft. Jetzt wird ein Sanierungsplan erstellt. Aus dem Hafen-Müritz-Studio Heike Becker.
Um welche Summe es sich bei den Schulden handelt, wollte der Sachwalter Brockdorf nicht sagen. Er geht davon aus, in etwa 2 Monaten mit der Insolvenz in Eigenregie durch zu sein. Auch weil die Gläubiger Vertrauen zum Unternehmen hätten, hieß es. Der Familienbetrieb in Waren hat sich bereits von mehreren unrentablen Filialen getrennt. Von den Backstuben hieß es, dass die Mitarbeiter in anderen Filialen untergebracht werden konnten. Entlassungen habe es keine mehr gegeben. Ein Grund für die Insolvenz war der hohe Kostendruck und gestiegene Rohstoff- und Energiepreise. Die Mecklenburger Backstuben betreiben 52 Filialen. Etwa 400 Mitarbeiter sind im Unternehmen beschäftigt.
In Rostock ist die Ausstellung Zwischen Erfolg und Verfolgung offiziell eröffnet worden. Die Outdoor-Ausstellung würdigt jüdische Sportlerinnen und Sportler. Wiebke Heiden jetzt in unserem Ostseestudio. Was genau wird da gezeigt?
Auf dem Vorplatz am Krüppeliner Tor in Rostock stehen menschengroße Aufsteller. Sie zeigen 17 jüdische Athletinnen und Athleten, die den modernen Sport in Deutschland geprägt haben. Nationalspieler, Olympiasieger, Welt- und Europameister. Darunter Fußballpionier Walter Bensemann, Fecht-Olympiasiegerin Helene Meyer und den Meisterboxer Erich Selig. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden sie ausgegrenzt, entrechtet, verfolgt, ermordet. Die Ausstellung zieht aber auch eine Linie in die Gegenwart. Schwimmerin Sarah Pöwe gewann 2004 als erste jüdische Sportlerin nach dem Zweiten Weltkrieg für Deutschland eine olympische Medaille. Besucherinnen und Besucher können die Wanderausstellung ganztägig besuchen. Der Eintritt ist kostenlos.
In Berlin erinnert jetzt ein Platz an die vor fast einem Jahr gestorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Er befindet sich vor dem Abgeordnetenhaus. Das Namensschild wurde heute feierlich enthüllt. Berlins Parlamentspräsidentin Seibelt sprach davon, dass Friedländers Vermächtnis damit jeden Tag sichtbar werde, als dauerhafte Mahnung, dass das Parlament die Herzkammer der Demokratie ist. Margot Friedländer war am 9. Mai vergangenen Jahres im Alter von 103 Jahren gestorben. Bis zuletzt hatte sie sich als Zeitzeugin engagiert. Die erst 12-jährige Cellistin Charlotte Melkonian bekommt den Usedomer Musikpreis. Der wird im Herbst im Rahmen des Usedomer Musikfestivals verliehen. Juliane Vogt in unserem Vorpommernstudio in Greifswald. Was ist das für eine Künstlerin?
Charlotte Melkonian ist armenisch-deutscher Herkunft und eine Ausnahmebegabung am Cello, sagt der Kurator des Usedomer Musikfestivals Jan Brachmann. Im vergangenen Jahr war sie Teilnehmerin des Cello-Meisterkurses auf Usedom und wurde vom Festival entdeckt. Mit dem Usedomer Musikpreis, der mit 5000 Euro dotiert ist, soll sie gefördert werden. Die 12-Jährige ist schon in der Carnegie Hall und in der Elbphilharmonie Hamburg aufgetreten und wird im September in Peenemünde das Eröffnungskonzert mit dem Baltic Sea Philharmonic spielen. Das 34. Usedomer Musikfestival wird, auch unterstützt vom NDR, im Herbst 3 Wochen lang Schweden und die Musik des skandinavischen Landes in den Fokus stellen.